Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Herzlich willkommen zu Folge 8 von Allianz Brisant. Ja, steht irgendwas Besonderes an? Harry, erstmal schöne Grüße nach oben, Strohl.
Moin Moin, ich wollte morgen den Grill anwerfen, wir wollten noch ein Bierchen zusammen trinken und dann gucken wir das Traumschiff, oder?
Ja, das ist eine Idee.
Das ist doch eine Idee. Ist
aber mit Harald Schmidt, ne?
Nein, das ist ja wohl Pflicht. Also wenn muss ja wohl, oder? Aber ich weiß gar nicht, was morgen sonst noch läuft. Also ich
denke, wir können ja auch, weil der geneigte Fußballfan, der hat ja jetzt auch ein TV Now Abo bezüglich der Europa Conference League und Euro League. Dann können wir auch die neuen GZS-Folgen, oder die alten, die ganz, ganz alten GZS-Folgen mit dem coolen Jo Gerner noch vielleicht. Ja. Das ist ja auch noch eine Idee. Aber ansonsten läuft, glaube ich, sonst nichts anderes, ne?
Nö. Ich würde vorschlagen, wenn es scheiße für den einen oder anderen läuft und nach 45 Minuten schon klar ist, in welche Richtung das geht, dann sollten wir tatsächlich irgendwie...
Also bei Jo Gerner läuft das selten scheiße. Wenn, dann schon früher als 45 Minuten.
Ja, beim alten Show.
Pass auf. So, kommen wir zum Ernst der Sache zurück. Es ist Derby-Woche. Wir sind aber trotzdem immer noch flauschig untereinander unterwegs. Ja. Fangen wir aber mal mit dem an, was erstmal passiert ist letzte Woche. Denn beide hatten gespielt. Ihr habt gegen Sandhausen, ich weiß nicht, in Sandhausen gespielt?
Nee.
Zu Hause.
Ein Heimspiel vor, lass mich, keine Ahnung.
Mehr als zwölf Zuschauern,
kein Geisterspiel, es war geile Stimmung und ein souveräner Sieg, kann man sagen.
Ja, und Werder hat in Ingolstadt den Audi-Park mal eben auf links gedreht.
Ja.
Harry, du darfst ja auch so, mit was wollen wir anfangen?
Ich fange mal an, oder?
Ja.
Ja, es ist
Samstag,
schnell.
11.09., 21.20, 30 in Hamburg.
Ja, Top-Spiel. Abends gegen Sandhausen, was will man noch mehr? Was will das Herz eigentlich mehr außer Traumschiff? 2-1. Schnell erzählt die Geschichte. HSV drückend überlegen. Statistiken brauche ich nicht runterbeten, habt ihr schon in anderen Podcasts wahrscheinlich alle gehört. Also wirklich drückend überlegen. Großes Manko, die Chancenverwertung. Ein Glatzel trifft halt nicht wie ein Terodde, das lässt sich schon mal feststellen. Ein Windsheimer
ist. Ja, aber Haier ist auf einem guten
Weg. Ja, ein Windsheimer ist auch bemüht, aber irgendwie auch bemüht, sagen wir mal so. Ja. Aber was dann am Ende rauskommt, ist die nächste Sache. Und man hatte immer so das Gefühl, ja, die drücken und drücken und drücken. Und irgendwann kommt Sandhausen einmal so um die Ecke und schießt das 1-0. Darauf habe ich eigentlich gewartet. Es ging auch in der zweiten Halbzeit etwas reduzierter, aber durchaus immer noch mit Zug nach vorne weiter. Es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass man aus so einer drückenden Überlegenheit und Dominanz eigentlich immer noch nichts so richtig rausbekommt. Das war ja schon gegen Dresden so. Und wenn sich das nicht ändert, dann ist halt ein anderer Gegner, der vielleicht morgen auf der Matte steht, der wird das wahrscheinlich eher so ausnutzen, aber vermutlich wird es auch ein ganz anderes Spiel morgen. Das steht auf einem anderen Blatt, aber kommen wir später zu. Es hat bis zur 74. Minute gedauert. Da hatten wir dann das Glück, einen Elfmeter zu bekommen, auch völlig zu Recht, wie ich finde. Kittel wird im Gesicht getroffen, mitten im Strafraum. Ich meine, da gab es auch, glaube ich, gar keine große Diskussion. Trotzdem war danach so ein Gemurmel von circa, ich würde sagen, 5 Minuten. Ich weiß aber nicht, um was es da ging. In jedem Fall hat dann ein gewisser, wie heißt der, Ritzmeier, der schon gelb vorverwarnt war, den Elfmeterpunkt vor den Augen des Schiris, der vielleicht 5 Meter davon entfernt stand, malträtiert. So blöd muss man erstmal sein. Und ja, dann hat er gelb-rot auch noch bekommen. Dann hat es nochmal wieder ein paar Minuten gedauert. Und die Sandhäuser Bank wieder aufgeregt, also es dauerte ewig und ich muss sagen, Kinzombi Auch wenn man da immer so viel über ihn schimpft, er stand da wie einst, wie heißt er noch? Spielen wir das Lied vom Tod?
Jo, ja,
ah, ich du weiß. weißt schon.
Ja,
das ist jetzt
nicht Jo Gerner.
Nicht Jo Gerner, auf in eiskalt vor dem Duell stand er da mit seinem Ball, legt ihn hin und schiebt ihn dann eiskalt links rein. Respekt, Glatze hat nicht geschossen. Auch bemerkenswert, er ja am ersten Spieltag gegen auf Schalke, wie heißt der Schalker Keeper jetzt? Mir fallen die ganzen Namen nicht ein.
Fährmann,
ja, versagt hat. Und jetzt hat Nkunsami getroffen. Ja, und dann, wie es beim HSV ja so ist, man führt, ist dominant und dann führt man und dann haben sie sich dann plötzlich in die Punkt, 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 Punkt. Ja, also es war dann plötzlich wackelig alles, warum auch immer. Statt weiter nach vorne zu spielen, wurde der Ball hinten rumgespielt. Und ja, dann kamen so ein paar Angriffe und stand dann in der 87. Minute plötzlich nach einem langen Ball, den Kittel versucht hat noch zu klären, irgendwie sehr kläglich, hat irgendwie noch versucht, einen Foul rauszuholen. Allerdings muss man auch sagen, da gehört Kittel eigentlich auch gar nicht hin. Also mit seiner Körpergröße hatte der sowieso keine Chance da. Mhm. Und ja, es stand dann 1-1. Und dann dachte man, jeder schon so, ja, gut, das ist ja nichts Neues, das kennen wir ja seit Jahren. Was halt neu war, ist, dass der HSV es tatsächlich mal geschafft hat, ein Spiel in letzter Sekunde zu drehen. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das, ich muss wirklich recherchieren, wann das letzte Mal war, dass man in der 96. Minute
jo.
Den 2-1 Siegtreffer erzielt. Also das kann ich mich nicht daran erinnern. Und das ist tatsächlich irgendwo was Neues, dass der HSV dann doch nicht aufgibt und nochmal versucht, alles nach vorne zu werfen und dann nochmal die 3 Punkte zu holen. Wobei natürlich jetzt auch andersrum dann ausgehen können, wenn es 1-1 steht, so kennen wir das ja eigentlich, dass dann vielleicht sogar noch das 1-2 fällt. Aber ja, Moritz Heier stand an der richtigen Stelle, inzwischen unser Goalgetter.
Ja, drittes Saisontor war das.
Den mag ich ja sowieso, also ich fand den ja auch letzte Saison schon sehr, sehr überzeugend. Eigentlich ein Spieler, den man gar nicht so immer so auf dem Schirm hat, der irgendwie da ist, der so durch die Gegend schleicht und inzwischen ist er sogar torgefährlich. Also die Entwicklung gefällt mir wirklich gut. Also es ist wirklich, wirklich ein, das muss man wirklich sagen, ein, ja, ist ja auch ein günstiger, aber ein guter Transfer gewesen. Das, ja, das zeichnet sich aus. Und ja, jetzt geht man natürlich ja schon mit einem positiven Gefühl in dieses Derby.
Man hat Ach, jetzt
Derby schon, ist am Samstag, ne?
Ja,
da war was.
Ja, gut, jetzt wo du es sagst.
Genau, und hat die 3 Punkte eingesackt über das Wie, dass man dann in Überzahl das 1-1 kassiert. Ja, all das kann man natürlich jetzt wieder hervorholen, aber immerhin hat man dann noch den Siegtreffer erzielt und geht jetzt mit einem ja doch vielleicht positiven Gefühl da rein. Aber,
ja, das zweite Mal, dass ich 3 Punkte geholt habe diese Saison immerhin, ne?
Genau.
Ja, die Neuzugänge Tommy Doll und Mario Vuskovic sind nicht zum Einsatz gekommen, aber ich sehe was Interessantes auf der Bank. Da hat nämlich Faride Alidou gesessen. Ein
Jugendspieler
von euch, denke ich mal. Der spielt eigentlich in der zweiten Mannschaft.
Genau, der wurde vor 3-4 Wochen, glaube ich, hochgezogen. Ja, interessanter Spieler, aber hat noch keine Einsatzminuten bekommen. Bleibt abzuwarten, was die anderen beiden Spieler angeht. Ich denke auch, dass sie morgen noch nicht spielen werden. So, wenn ich die PK von Walter mir so anhöre, glaube ich eher, dass er nochmal so wahrscheinlich die ähnliche Formation oder die ähnliche Mannschaft aufstellt wie letzte Woche. Er hat wohl gesagt, dass Vuskovic wohl näher dran ist als Doyle. Ja, aber ich glaube, dass die beiden erstmal nicht spielen werden. Vielleicht so letzte 10 Minuten, vielleicht schmeißt er nochmal einen rein zum ersten Mal. Aber ich denke erstmal wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Und der Rest bleibt abzuwarten. Ne? Wir haben auf jeden Fall Pausen geschlagen.
Ein paar Stunden vorher hat Werder auch seine Pflichtaufgabe getan. Ein bisschen souveräner als der HSV.
Ja.
3-0 in Ingolstadt. Was soll ich jetzt großartig zu sagen? Also 1-0 durch ein Eigentor. Alles schön und gut. 2-0 ausgerechnet Mitchell Weiser. Ich habe, natürlich habe ich mich irgendwo für ihn gefreut, aber ich habe dann auch gedacht, oh nee, das ist doch auch wieder zu kitschig.
Ja.
3-0 dann relativ früh nach Wiederanpfiff durch Duxch und dann war die Sache geritzt und man kann eigentlich hundertprozentig zufrieden sein. Toprak wieder mal nicht über die 30 Minuten gekommen. Bin ich mal gespannt, ob er das diese Saison überhaupt nochmal schafft.
Ja, ich hab schon gehört, ihr habt ja Sorgen, ne? Vielleicht spielt Duxch war ja irgendwie auch verletzt, oder?
Ja, der ist aber fit. Der hat Bock auf euch. Fit. Der hat Bock.
Ja, der hat immer
Agu Bock. Und Bittencourt fallen auf jeden Fall aus. Okay. Ja, ist halt so. Bittencourt fehlt ja sowieso schon seit Wochen. Ja, back to Ingolstadt. Das Einzige, was man da tatsächlich so ein bisschen bemängeln kann, ist die Chancenverwertung, finde ich. Also Duxch hat teilweise, also ich glaube sogar noch vor dem 3-0 war das, hat er da ein Ding liegen lassen, wo der Ingolstädter, ich glaube Heinloth war das, der Rechtsverteidiger, der hat den Ball irgendwie komplett wir in die Mitte an seinem Innenverteidiger vorbei und Duxch nimmt den auf, steht vorm Torwart alleine und will ihn dann ins lange Eck zirkeln und also alles so aus halblinker Position vorm 16er noch oder im 16er gerade drin. Und ja, da muss es dann 3-0 stehen. Also das hätte durchaus 5-6-0 auch gerne für Werder ausgehen dürfen. Man hätte sich dann ein bisschen für die Stellinger warm schießen können, von der Müllverbrennungsanlage.
Ja.
Aber ja, gut, 3-0, ob jetzt 3-0, 5-0 oder 6-0, natürlich wäre es schöner gewesen. Aber nehmen wir mit und war relativ, also es war noch ungefährdeter als der 3-0-Sieg gegen Rostock und der war schon relativ souverän. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hast du das Spiel irgendwie mitverfolgt?
Oh, nee, das habe ich nur in der Zusammenfassung gesehen. Ja. Genau. Ja. Aber sah sehr souverän aus und ja, ich sag mal, das sind natürlich so Sachen, die letzten beiden Spiele, man sagt immer so daher, das sind Pflichtsiege, aber man muss auch erstmal diese Aufsteiger, ist ja immer unangenehm, also insofern, das haben sie gut gemacht. Ich glaube auch, wären diese Spiele so am Anfang der Saison gewesen, wäre es, glaube ich, ja anders ausgegangen. Jetzt so auch mit den neuen Transfers und so scheint sich doch bei euch ein bisschen was in eine positive Richtung zu bewegen.
Ja, es ist halt das, was ich so gesagt hatte. Der Kader steht halt jetzt und man weiß, woran man ist.
Ja.
Von daher, ich will jetzt nicht so klingen, als hätte ich das gewusst, aber man konnte damit dann doch schon rechnen, finde ich. Also
Also ich glaube, dass ein großer Vorteil ist, dass die Spieler, die sie am Anfang, so wie Sargent und so, die zwar auf dem Platz standen, aber eigentlich gar nicht mehr wussten, ob sie überhaupt noch nächsten Tag da sind oder nicht und so, dass das schon gehemmt hat. Ich glaube, dass wenn, also als diese Transfers von der Bühne waren, ich glaube, das tat wirklich dem Verein dann auch gut, ne?
Ja, klar. Also auch gerade so Maxi Eggestein, also er ist bestimmt immer noch ein guter Fußballer. Also der wird mich und ich glaube alle anderen Deutschen immer noch irgendwie, alle anderen 82 Millionen Deutschen gefühlt auf dem Bierdeckel austanzen können. Da, wenn er so dieser Standard-3-Meter-Pass nicht richtig ankam, halb hoch, so auf Kronjuwelenhöhe, ja, weiß nicht, das. Ich glaube, Christian Groß ist für die zweite Liga dann der deutlich bessere Sechser. Der hat das jetzt in den letzten 3 Spielen richtig gut gemacht. Der ist auch, glaube ich, nochmal extra gepusht, weil er, wenn Toprak rausgeht, dann halt Kapitän ist. Und Toprak geht eigentlich immer raus. Von daher, also das ist nur so ein extra Push. Der wurde ja eigentlich für die zweite Mannschaft damals geholt. Ich glaube, 2018 hat man den für die, oder 19, 2019 hat man den für die zweite Mannschaft geholt, dass der da als Kapitän auflaufen kann oder so als erfahrener Recke und hat jetzt 2 Jahre lang Bundesliga gespielt und ist jetzt Kapitän in einer Zweitligamannschaft, die nicht Sandhausen oder Osnabrück ist, sondern ja, ist es halt dann doch noch Werder Bremen, ne? Und das gibt ihm, glaube ich, nochmal so einen extra Push und ja, der macht das gut. Ich bin zufrieden mit dem. Der hat auch, ich finde, in der Bundesliga eigentlich immer einen relativ souveränen Eindruck gemacht. Ich habe mehr Spiele von ihm in Erinnerung, wo er es gut gemacht hat, als dass er schlecht gemacht hat. Also ich bin damit ganz zufrieden. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie man sich dann natürlich am Samstag anstellt, ne?
Ja, ich auch. Ja. Ich bin, ja, das, man kann durchaus sehr gespannt sein, weil sie ja so ein bisschen, es gibt ja durchaus Parallelen und so weiter. Auch wenn man sich die ganzen Daten so anschaut, Ballbesitz etc., haben ja beide mal sehr hoch. Laufleistung, habe ich gehört, ist ja bei uns viel besser als bei euch.
Ja, Werder ist da tatsächlich ein bisschen weit unten tatsächlich, ja.
Ich glaube, wir sind auf Platz 1, was das angeht, aber ich sag mal so, das sind ja nun zwei Mannschaften, die auf Ballbesitz gehen und da auch sehr hohe Werte haben. Ja, das wird natürlich dann irgendwie die Frage sein, wer kann sich da so durchsetzen und ja, das Momentum nutzen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ja, Momentum habt ihr mit diesem Last-Minute-Sieg natürlich deutlich. Also ich glaube, wir starten jetzt einfach mal direkt in den Ausblick, würde ich sagen. Also ist ja jetzt alles gesagt, so Sandhausen und Ingolstadt. Ja. Fange ich einfach mal an. Der HSV, Last-Second-Sieg, habe ich ja schon gesagt. Allerdings, ja, ist ein bisschen Tumult so ein bisschen um euch rum, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer das tatsächlich, ich glaube, irgendein Kicker-Reporter hat es gesagt, der HSV ist kein Aufstiegskandidat mehr, sondern ein gestandener Zweitligist. Und das braust nicht unbedingt jetzt im Verein selber, aber die Fanszene braust das dann doch noch so ein bisschen auf. Das ist ja auch nochmal interessant, so ein bisschen Gewusel um den Verein herum. Also, wie glaubst du, das könnte Auswirkungen haben auf Samstag?
Ich hab fast, ja, weiß ich nicht, also ich kriege das gar nicht so mit, ehrlich gesagt. Haben viele fast flirten so ein bisschen mit diesem Gedanken, dass wir ja in diesem Spiel nicht unbedingt der Favorit sind. Mhm. Also nach den letzten beiden Ergebnissen und ja, klar, das war das Last Minute oder Last Second Sieg, das ist schon richtig, aber es war gegen Sandhausen, die wahrscheinlich um den Abstieg spielen werden, in Überzahl. Das muss man irgendwo auch erwarten, aber es sind halt auch die Spiele, die das in regelmäßiger Folge in den letzten Jahren vergeigt hat. Insofern vielleicht für die Moral, denke ich, ist das sicherlich gut gewesen. Aber ich glaube schon, dass man in dieses Spiel jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, demütiger geht. Und so auch so ein bisschen so, ja, wir sind jetzt im vierten Jahr jetzt in der zweiten Liga, wir haben es dreimal verkackt. Wir sind ja auch, und ich habe das auch gestern gelesen, da hat auch jemand gesagt, das wäre ja irgendwie so ein kleiner Diss gegen den HSV, weil Anfang wohl auch sagte, der HSV ist ein gestandener Zweitligist, aber er hat ja recht, wir sind ja auch, das sind wir ja einfach auch. Mhm. Also das kann man ja jetzt nicht mehr wegdiskutieren. Insofern, ja, als Absteiger erwartet man ja doch, ich weiß das ja vom ersten Jahr auch noch, erwartet man ja doch irgendwo immer vom Etat und Kader, bla bla blub, dass man wieder gleich hochgeht. So, das kenne ich ja alles. Insofern.
Ja, man muss es ja auch anders sehen. Also ich glaube, das war auch noch nicht mal irgendwie jetzt negativ behaftet von Markus Anfang, denn es gibt Negativbeispiele, die halt als Erstligist abgestiegen sind und dann durchgereicht sind tatsächlich. Die Beispiele gibt's ja. Ja. Ich glaube, Aachen hat damals diesen Durchmarsch gemacht, ja. Paderborn hat den Durchmarsch gemacht. Also das passiert schon. Natürlich sind Aachen und Paderborn nicht mit dem HSV vorm Abstieg zu vergleichen. Die sind aufgestiegen und waren klarer Abstiegsfavorit. Aber trotz dessen gab es das auch. Und jetzt 3 Jahre hintereinander dann Platz 4 zu schaffen, ist auch irgendwo eine Leistung. Natürlich bist du dann auch immer so ziemlich der erste oder zweite Verlierer. Nichtsdestotrotz, es ist ja nun mal auch irgendwo was Positives, sage ich jetzt mal.
Ja, das sieht man natürlich in Hamburg auch nicht. Und wenn man das so sagt, dann kommen ja auch gleich die Stimmen von wegen, man kann doch alles schönreden. Natürlich, wenn man die Ziele hat, aufzusteigen und man erreicht dreimal Platz 4, dann ist das ziemlich, das ist mehr als tragisch, das ist eigentlich schon irgendwo, hat ja auch irgendwie eine gewisse Komik und irgendwie tragisch, komisch.
Tragikomik, ja.
Tragikomik. Ja. So, es ist halt auch so ein bisschen, ja, was man immer so seit Jahren beobachtet, so der HSV hat eben immer so ein bisschen so dieses Händchen auch, sich mal ein bisschen zu blamieren. Und das hat man dann immer so am Ende der Saison geschafft. durch irgendwelche Partien in Heidenheim oder gegen Sandhausen, wo man dann 1-5 verliert. Die Hoffnung ist in diesem Jahr einfach, dass man eine Mannschaft hat, die sicherlich von den Namen her, da sind jetzt keine Recken mehr bei wie Ulreich oder Leistner oder Terodde.
Das ist jetzt aber war Ulreich jetzt dann auch unbedingt so dieser Recke? Also
nee, war er nicht, aber vom Namen her oder vom Renommee, ja. Er spielt ja jetzt auch wieder in München. Also insofern kann man ja schon erwarten, wenn da so einer kommt, ja, das geht jetzt voran, aber das funktioniert einfach auch nicht. Ne? Also der passt einfach nicht, das muss man auch sagen. Irgendwie der passt einfach auch vielleicht nicht in diese Liga. Also das ist für diese Liga gar nicht geeignet gewesen. Und das ist dann, muss man dann wieder dem sportlichen Vorstand vielleicht vorwerfen, dass man das einfach nicht gut eingeschätzt hat, die ganze Geschichte. Bei Terodde sehe ich es ein bisschen differenzierter. Den hätte ich durchaus, habe ich ja schon öfter gesagt, den hätte man schon zur Halbserie für die nächste Saison binden können, meiner Meinung nach. Hätte man sich da wirklich bemüht, aber das klang ja, oder das klingt ja alles immer so ein bisschen so, als wenn man das auch gar nicht wollte, aber man sieht ja, wie er trifft. Und ich denke, wenn man das jetzt so sieht, die Spiele so gegen Sandhausen, ich glaube schon mit dem Terodde, da wäre es deutlich höher ausgegangen, die Nummer. Und der hätte da sicherlich die ein oder zwei Buden gemacht. Und ich bin ja auch jemand, der sagt, ich finde es schon wichtig, dass man erfahrene Spieler hat. Aber gut, man hat jetzt diesen Weg eingeschlagen und vielleicht kommt da so eine Mentalität ja zutage, die sich irgendwann im Laufe der Saison so durchbricht. Also ich kann mir kaum vorstellen, selbst wenn rein theoretisch der HSV das morgen gewinnt, das Derby, ich glaube kaum, dass da nicht wieder Rückschläge kommen. Also dann ist eine Woche später schon wieder das Heimspiel gegen Nürnberg, das wird auch alles andere als einfach. Gegen die spielen wir auch nochmal im Pokal. Also da kann dann auch schon gleich wieder der nächste Dämpfer wiederkommen. Also das ist, ich rechne auch damit, dass da immer mal wieder was kommt. Aber wenn man sozusagen sich einigermaßen so in diesem Mittelfeld hält, immer so mit Tuchfühlung noch nach oben in diese ersten, ja, an diese ersten Plätze, glaube ich, kann man vielleicht mal, ist das ein anderes Momentum als in den letzten Jahren, dass man dann vielleicht am Ende in den letzten Spieltagen, das Schöne ist ja, diese Spiele gegen St. Pauli und Bremen sind ja relativ früh, am frühen Zeitpunkt der Hin- und Rückrunde vorbei. Deswegen sagte ich auch das ein oder andere Mal so im Vertrauen, eigentlich bin ich auch froh, wenn es wieder vorbei ist, diese ganzen Derbys, ne? Weil HSV und Derbys, das ist so eine Geschichte für sich und insofern es schwingt ja immer auch eine gewisse Skepsis mit bei HSV, bei vielen HSV-Fans, bei vielen auch nicht, aber bei mir ist das schon so und ich lasse mich dann immer gerne positiv überraschen, aber wie gesagt, ich bin auch froh, wenn es vorbei ist und man sich so ein bisschen wieder, wenn das sich ein bisschen wieder beruhigt und wenn die Erwartungen innerhalb Hamburgs auch nicht so, so riesig sind, dann meistens, wenn es dann etwas gelassener ist, dann liefern sie ja doch ab. Ja, und dann ist da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es in der Rückrunde dann die letzten Spieltage auch ein bisschen so sein wird, dass man da vielleicht nochmal aufdreht. Letzter Spieltag ist allerdings, glaube ich, in Rostock. Das wird natürlich auch nochmal eine heiße Nummer. Aber ja, warten wir das mal ab. Ja, und insofern gucken wir mal, wie es morgen ist. Das ist so wieder so eine Nummer.
Also ich bin ganz ehrlich, ich bin auch froh, wenn das durch ist.
Ja. Dieser Hype, tagelang, jeden Tag kommt ein neues Interview und so, ne?
Ich kann zwar jetzt hier anfangen, auch dicke Töne zu spocken und den Pessimisten Ole mal beiseite packen und sagen, so, Werder wird die Stellinger richtig nach Hause schießen und alles und bla und blub, aber ich glaube, ich lasse mal die Fallhöhe relativ gering. Also es kann alles passieren in diesem Spiel, denke ich. Auch, also ich glaube, gerade weil der HSV nicht Favorit ist, wird das halt wirklich eine spannende Sache. Also ich glaube, wenn der HSV jetzt ähnlich wie Werder gestartet wäre, dann würde man sagen, oh, ist das ein Gigantentreffen auf Augenhöhe und wie sieht das aus? Und jetzt ist es klar definiert, Werder mit 7 Punkten, 6-0 Toren aus den letzten 3 Spielen. Der HSV hat halt ein paar HSV-Sachen veranstaltet, aber hat halt dann so diesen moralisch wichtigen Sieg gegen Sandhausen in letzter Sekunde halt auch noch eingeholt. Allerdings ist es bei Werder halt so, der Kader steht. Man kann jetzt seit 17 Tagen mit diesem Kader trainieren. Es scheint mir auch so zu sein, als wäre tatsächlich der Knoten bei den Spielern geplatzt und die hätten es direkt verstanden, wie der anfangsche Fußball zu spielen ist. Also von daher, es ist, finde ich, ein sehr schwierig vorhersehbares Spiel. Jetzt die letzten zwei Spiele waren das dann aus Bremer Sicht dankbar, sage ich jetzt mal. Also die waren, fand ich, sehr dankbar. Beides Aufsteiger, beide nicht gut in die Saison gestartet. Rostock mit so einem Highlight im Pokal und auch in der Liga nicht ganz kampflos gewesen. Aber trotz dessen konnte man denen anmerken, dass das nicht so ganz bei denen läuft, beziehungsweise nicht so läuft, wie sie sich das eventuell vorstellen. Und Bremen, ja, 3-0 auf einmal. Und ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich auf einen Bremer Sieg, gerade weil ich ihn dann halt auch in fremden Gefilden feiern kann, eventuell.
Ja, das erzählen wir am Schluss.
Genau, erzählen wir am Schluss, was da passiert. Genau. Aber ja, ich freue mich einfach, es ist wieder Derby, da freue ich mich drauf, denn Februar 2018, habt ihr im Intro gehört, das war nämlich das letzte Tor, was in einem Nordderby
gefallen ist. Grandioses Tor übrigens.
Ja.
Es war ja abseits, ne? Ich sag nur Harry Bad.
Ach, das war kein Abseits. Das war ganz, ganz klar und sauber und alles wunderschön. Kann ich doch nichts für, dass das AVD da noch versucht reinzugrätschen.
Du meinst die Käsekrokette, die jetzt in Berlin nicht spielen darf? Ja,
ja, genau. Ich freue mich, dass es endlich wieder Nordderby ist, aber ich bin genauso froh, wenn dann am Samstag das Spiel abgepfiffen ist und es einfach vorbei ist. Komplett auch vom Ergebnis egal. Also es soll ein schönes Spiel sein. Es darf auch ein bisschen hitzig sein im Spiel, meines Erachtens.
Ja.
Ich bin froh, dass es dann vorbei ist und wir dann bis zur Rückrunde erstmal Ruhe haben.
Ja, irgendwo schon. Ne? Es ist immer so bei mir so, viele freuen sich ja mega die ganze Woche so. Das ist bei mir immer so sehr, sehr ambivalent. Einerseits ja, auch so, es ist lange her, aber irgendwo ist es auch scheiße, dass es in der zweiten Liga ist, finde
ja,
ich. Das schwingt schon so ein bisschen mit wenn du dann siehst, was am Wochenende in der ersten Liga dann für Partien so anstehen, dann denkst du auch, Güte. Aber ja gut, die zweite Liga ist halt einfach geiler als die erste im Moment, das ist einfach so. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn beide Vereine irgendwann dann doch mal wieder da oben sind und dann aufeinandertreffen. Das wäre schon, würde irgendwie so ein bisschen feuriger sein noch, als das ist so ja schon so ein bisschen, ja, eine Partie der letztlich über Jahre gescheiterten, aber es ist halt ein Nordderby, es ist halt für viele was ganz Besonderes und viele Ultras. Bei uns wollten die Ultras ja, dass wir beide Derbys unbedingt gewinnen und das ist wichtiger als der Aufstieg. Das haben wir ja oft schon gehört. Das sehe ich jetzt nicht so. Also der Aufstieg wäre mir persönlich lieber und wenn wir viermal verlieren, zweimal gegen Pauli und zweimal gegen Bremen, wäre das unheimlich ärgerlich und auch doof, aber und wenn wir dann trotzdem am Ende Zweiter oder Dritter sind, nehme ich das.
Und die anderen beiden nicht aufsteigen, dann kann man eine lange Nase zeigen.
Das ist ja auch so mit St. Pauli. Ne? St. Pauli hat jedes Jahr auch immer die Derbys gewonnen, war aber am Ende dann doch hinter uns. Ja. Jetzt kommt natürlich das Argument, ja, die haben aber ja auch einen anderen Etat, natürlich, aber letztlich sind die Platzierungen entscheidend und wir sind dann nun mal jedes Mal noch davor, aber und wir haben ja auch in jeder Saison auch gute Phasen gehabt, sonst wären wir ja nicht irgendwo recht weit oben gelandet. Mhm. Aber ja, es ist ein bisschen anders, die Vorzeichen so in dieser Saison grundsätzlich beim HSV. Ja, deswegen ist das schon ein anderes Gefühl. Also früher, so ich sag mal, die Derby-Wochen 2009, da ist man ja schon reingegangen mit diesem Anspruch, so jetzt, das muss jetzt aber auch mal was werden. Da waren ja auch beide auf Augenhöhe, kann man sagen, europäisch dabei und so weiter. Ja, da war das schon so ein Treffen der Giganten, wenn du so willst. Und das war dann schon ein bisschen ambitionierter. Und jetzt, ja, ist das einfach, jetzt muss man es irgendwie beim HSV zumindest über den Geist, den Teamgeist, den Zusammenhalt, durch den Biss, durch die Leidenschaft, die man jetzt auch gegen Sandhausen in den letzten Minuten dann nochmal auf den Platz gebracht hat, wenn man das so ein bisschen hinkriegt. Das wird sicherlich nicht einfach in Bremen, weiß man ja, was einen erwartet, auch von den Zuschauern. Die haben ja letzte Woche schon die ganze Zeit skandiert, irgendwas mit scheiß HSV. Habe ich
ja, gut, das ist der Standard. Also ja, scheiß HSV wird im Weserstadion also, immer gesungen, egal ja. ob man gegen den HSV gespielt hat oder nicht. Also
ja, gut, das ist Abpfiff. In Hamburg nicht. Da kommen wir nach später nochmal drauf. Also wenn wir unsere Top 5 haben, da werde ich dann nochmal drauf eingehen. Weil eine Sache fällt mir tatsächlich auf, wenn ich diese beiden Derbys vergleiche. Aber nein, das ist ja auch alles okay. Solange die da nicht wieder anfangen, ihre Köpfe einzuschlagen oder den, was ich ein bisschen blöd fand, so beim letzten Derby war das, glaube ich, diese Aktion da auf dem Bus da, diese Farbgeschichte da und Steine und so. Also bei aller Liebe, also ich meine, letztlich freuen sie sich alle, dass dieses Spiel mal wieder stattfindet. Und dazu gehört auch ein Gegner und wenn es der HSV ist, ist es halt so. Aber das bringt ja nun wirklich gar nichts. Also ich weiß ich auch nicht.
So ist es.
Das muss nicht sein. Auf dem Platz wird es entschieden und der Bessere am Ende wird sowieso hoffentlich der Bessere gewinnen, so wie es ist und nicht über.
Also ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn wir schon sagen, der Bessere soll gewinnen oder wird gewinnen, ist ja eigentlich logisch. Aber ich glaube tatsächlich, egal wer jetzt verliert, für beide Seiten wird es dann, glaube ich, nochmal relativ kuschelig. Also
ja.
Die Fallhöhe ist nicht nur für uns beide, je nachdem, wie wir jetzt rumtönen würden hier im Podcast hoch, sondern auch für die Vereine selber. Und ja.
Ja, ich sag mal, ich glaube, das ist bei uns dann sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil einerseits sind die Erwartungen einfach ein bisschen weniger. Insofern kann auch sein, dass es dann heißt, okay, dann nächste Woche gegen Nürnberg wieder. Aber wenn man auf der anderen Seite beide Derbys verliert, gegen Pauli und St. Pauli, besser gesagt, und Bremen, dann ist das natürlich schon irgendwo, das hängt einem schon in den Kleidern und ist trotzdem irgendwie scheiße so, ne? Das ist einfach so, das kann man nicht von der Hand weisen. Aber wer weiß, vielleicht wird es auch ein stocklangweiliges 0:0.
Ja, also irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Aber kommen wir doch schon mal zu den Tipps. Fängst du an? Was tippst du?
Ja, ich wollte noch sagen, bei dem Spielstil bei der Trainer kann man das eigentlich nicht erwarten. Da müssten eigentlich viele Tore fallen. Also,
ja, aber Plus oder Minus mal Minus ergibt Plus so mäßig. Ja, ne?
Also, das ist mir zu viel mathematisch und du weißt, Mathematik war nie meins.
Meins auch nicht.
Was war denn überhaupt deins? Sport?
Nee, auch nicht. Geschichte, Geschichtsunterricht.
Ah ja, das hast du ja auch einen guten Lehrer gehabt. Naja, ich sag mal.
Nee, in Geschichte hatte ich dich ja nicht.
Ja, aber hattest einen anderen kompetenten Lehrer natürlich. Das kann ja.
Ja, egal. Dein Tipp.
Also letzte Woche vor dem Spiel, also ehrlich gesagt, die ganze Zeit hätte ich auf 3:1 Werder getippt. Mhm. Und jetzt nach Sandhausen und ich will ja irgendwie nicht gegen den HSV tippen. Aber ich glaube, es wird schon sehr schwierig, in Bremen was zu holen. Ich sage mal 2:2.
Ja, mein Tipp, ich mach's kurz, 1:0 Bremen.
So wie einst 2018 Rick van Drangelen mit seinem Eigentor.
Ja, oder 2014. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Da haben wir noch was vorbereitet. Ja. Nein, also ich glaube, das wird ein ziemlich umkämpftes Spiel. Wie du sagst, eigentlich müssen viele Tore fallen, aber ich glaube, das gleicht sich dann irgendwie wieder aus. Ich würde schon fast sagen, rein vom Name-Dropping her ist die Werder-Defensive dann doch den Ticken stärker. Ob sie es jetzt wirklich sind, können sie ja nun mal beweisen. Und dann kommt es halt auf die Tagesform der Stürmer drauf an. Duxch ist im Moment gut drauf. Glatzel jetzt, naja.
Ja, aber das
hat auch nicht so richtig. Ja. Aber das sind so prädestinierte Spiele, wo dann auf einmal der Knoten platzt. Also es ist alles möglich. Ich tippe 1:0, wobei ich mir eigentlich schon fast sicher bin, dass das so ein richtig ödes, langweiliges zum Erbrechen, Raushängen des 0:0 wird.
Ach, ich bin mir da nicht sicher. Also ich glaube, dass da Tore fallen werden. Also dem HSV ist immer zuzutrauen, dass da ein Gegentor fällt, aber ich glaube auch, dass wenn ein Tor fällt, dass das schon auf beiden Seiten ganz schön wackelig wird, weil Werder hat ja nun auch in den letzten Jahren immer wieder so diese, ja, das, weiß ich auch nicht, immer dieses instabile, das kennt ja. man da ja auch, wenn da ein Gegentor fällt und das dann erstmal unruhig wird, das ist, dann wird es nicht angenehm. Das war ja gegen Paderborn da auch ziemlich sick so. Und ich glaube, auf beiden Seiten kann das dann so ein bisschen in diese Richtung kippen, aber wer weiß. Es ist alles, ich glaube, das ist tatsächlich alles möglich in diesem Spiel. Und wir werden es sehen. Wir gucken es ja an.
Ja. Wollen wir es dann auch jetzt schon preisgeben?
Ja, können wir machen.
Ja, dann erzähl mal, was wir geplant haben.
Es gibt zum ersten Mal Allianz Brisanz live, kann man sagen. Morgen zum pünktlich natürlich als einziger und bester Podcast, der die Vereine Werder Bremen und HSV vertritt, werden wir natürlich zum Derby live dabei sein, und zwar auf Twitch.
Genau.
Und wir machen eine Live-Match-Reaction, wie man das so schön nennt.
Ja, Watch-Party, wie auch immer man das nennen möchte. Watch-Party.
Natürlich darf man den Fernseher nicht sehen, aber man wird unsere Gesichter sehen, unsere Adonis-Körper.
Ja, die budiente Hackfresse, glaube ich, will keiner sehen, aber wer weiß, den Obenstroher Adonis, den wollen wir bestimmt der ein oder andere sehen.
Also, wir werden mal gucken, wie wir die Kameraperspektiven so
von hinten hinkriegen, dass man unsere Hinterköpfe sieht. Das ist unsere Schokoseite.
Genau, wenn wir dann noch eine Bratwurst vertilgen oder sowas.
Und ja, genau. Also wir sind auf Twitch, machen eine Watch-Party, Watch-Along, Live-Reaction, wie auch immer. Ja. Und wir freuen uns natürlich über Leute, die dann auch aktiv im Chat dabei sind und das Spiel auch mitverfolgen.
Genau.
Ja, gibt es da großartig was zu sagen? Nö.
Könnt ihr auch gerne mal eine Frage stellen oder mal einen lustigen Spruch bringen oder uns trösten, wenn es dann schon 3-0 für den einen oder anderen Verein steht, dann will man eigentlich gar nichts mehr hören, ne?
Kann lustig werden
und ja, das lustig wird es auf jeden Fall. Also ne, ich werde den...
Aber ich fange jetzt mal die Vorbereitung an. Akustisch darfst du ja schon mal raten, was ich vorbereite.
Ja, ich wollte nur eins noch sagen, den Link zum Twitch-Stream, den werde ich dann bei Twitter posten. Das kann nur, lass mich raten, Grogard. Du warst im Worum, wie heißt das, Museum? Museum oder wie heißt das?
Ja, Museum, da war ich tatsächlich.
Da ist das Original doch, oder?
Ja, genau. Schön beleuchtet, mitten im Raum.
Ja.
Ein Traum für jeden HSV-Fan.
Sonst hättet ihr dieses Match ja auch niemals gewonnen.
War doch. Stand ja schon 2-1. Von daher.
Ja, aber Olic hat ja noch einen gemacht.
Ja, aber hätte er den gemacht, wenn...
Ja.
Also, hätte Fahrradkette, sagen wir es mal so.
Ja.
Damals gab es ja noch die Auswärtstorregel. Die gibt es ja mittlerweile anscheinend nicht mehr.
Ja, du, wir haben 1-0 in Bremen gewonnen.
Ja, aber lass uns jetzt nicht zu viel schon thematisieren. Harry, fahr mal das andere Band ab.
Allianz Brisanz. Top 5.
Ja, Top 5 zum Nordderby. Lange keine Top 5 mehr gemacht oder Top 3 oder was auch immer. Aber besondere Situationen verlangen nach besonderen Aktionen. Und Top 5 Derbys. Unsere Top 5 Derby-Stories, Derby-Highlights, wie auch immer.
Aber nicht
bei dir wohl auch eher weiter in der Vergangenheit, ne? Also zumindest weiter als bei mir.
Ich wollte noch sagen, nicht nur unsere. Da kommen wir dann nachher noch drauf zurück. Da kommen ja noch mehr.
Ja.
Und ich habe auch tatsächlich, ich glaube, ich habe hier so einige Partien, da warst du noch nicht mal auf der Welt.
Da war ich wahrscheinlich nur flüssig.
Das wird wohl so sein, aber ich war vielleicht schon im Stadion. Wir werden es gleich sehen, ja.
Ja, wer fängt an? Ich glaube, der in der Tabelle schlechter platzierte, oder?
Ja, das war mir wieder klar, dass sowas kommt. Das war ja wieder klar.
Wie ist das da eigentlich unten auf Platz 10 so? Also
ist doch gar nicht Platz 10, hallo?
Wir sind Platz 9.
Wir sind auf Platz 9 mit 3 Punkten Abstand. Ich weiß nicht,
wo. Also
ach, das sagt doch nichts aus, also bitte.
Quasi Abstiegszone ist das.
Ja.
Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo der 10. Platz bis zum 33. Spieltag in der zweiten Liga bibbern musste. Also das gab's auch.
Ja, Ja, vielleicht geht es auch ganz runter. I don't know, aber ich weiß, was ich auf Platz 5 gesetzt habe.
Ja, nämlich, ich denke mal, was Schöneres als zweite Liga. Fang mal an.
Ja, okay, mein Platz 5. Eine Partie, die wirst du vielleicht mitbekommen haben, weiß ich nicht. Am 19. Februar 2011 im Hamburger Volkspark ein 4:0-Sieg. Und zwar,
ja,
erwähne ich den deshalb, ich war im Stadion. Und zwar war das eine Woche nach der Schmach gegen St. Pauli, wo wir 1:0, glaube ich, seit
durch Gerald Asamoah, ne?
Durch Asamoah, glaube ich, seit 30 Jahren mal wieder gegen St. Pauli verloren haben. Ja. Und ich hatte Karte für das Spiel gegen Bremen. Stimmung war völligst am Tiefpunkt nach dieser Schmach gegen St. Pauli. Und auch ich kann mich erinnern, ich war da, ich war schon relativ früh da, ich war totenstille, auch als der Anpfiff kam, es war totenstille. Und das in einem Derby gegen Bremen, das muss man sich vorstellen. Wobei man sagen muss, die Bremer, die Fans waren auch, die waren zwar aktiv, aber die waren auch bei weitem nicht so drauf, wie sie sonst drauf sind. Also da war Werder auch, glaube ich, nicht, da ging es Werder auch nicht so.
Nee, das war keine schöne Saison.
Nee, das da war irgendwie grundsätzlich nicht sonderlich gute Stimmung.
Ja, wir waren da auch ziemlich verletzungsanfällig in der Zeit.
Ja, also, ja.
Ich sehe gerade, Dominik Schmidt hat gespielt, Michael Silvestre. Auf der Bank waren dann so Bremer Legenden wie Danny Avdic und Petri Pasan zu finden. Wiese hat gefehlt, also ja.
Ja,
ja, ja.
Erzähl mal weiter. Ja, ich war da, ich wollte eigentlich Van Nistelrooy sehen. Der hat dann ausgerechnet in dem Spiel nicht gespielt. Beim St. Pauli Derby war er auf dem Platz, da nicht. Den fand ich ja immer super, wollte ich sehen und war nicht dabei. Ja, in eises Kälte fing dann irgendwann der HSV an, plötzlich völlig entfesselt zu spielen. Vielleicht auch, weil es so ruhig war. Im Gegensatz zu den Derbys, die sonst so sind. Ja, und dann hat man wirklich aufgedreht und dem SVW keine Chance gelassen und hat dann 4:0 gewonnen. Ja, ich glaube, Guerrero hat auch noch getroffen, Doppelpack, glaube ich sogar, ich weiß es
ja,
nicht so.
Ja, genau.
Ja, ja, und Stimmung war am Ende dann, das ist so richtig, also es ist richtig immer mehr geworden, am Ende war die Stimmung wieder super am Ende und trotzdem war mir irgendwie bewusst, dass dieses Derby gegen Pauli, das sitzt noch viel mehr in den Kleidern und das ist für viele Hamburger Fans einfach noch viel wichtiger, dieses Stadtderby, als das Derby gegen Werder, irgendwie dieses Nordderby. So hatte ich da den Eindruck. Also dass trotzdem, dass sie da 4:0 gewonnen haben, was ja sonst würden sie ja durchdrehen eigentlich, ne? Gerade 2 Jahre nach dieser Schmach bei den Derby-Wochen. Hat man das irgendwie so hingenommen. Das war zwar gut und geil, aber ja, also man hat sich gar nicht so richtig darüber, oder die Fans haben sich gar nicht so richtig gefreut. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, weil mir saß das damals noch immer in den Kleidern, diese Derby-Wochen. Und für mich, als jemand, der hier sozialisiert wurde und von vielen Werder-Fans umgeben ist, ist das irgendwie doch mehr als das Derby gegen St. Pauli. Deswegen, ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, wo du lebst. Ne?
Ja, genau. Doch,
deswegen auch. Genau, deswegen ist das mein Platz 5.
Ich sehe gerade, hat auch eine Legende Golgo Kacza bei euch in der Innenverteidigung gespielt. Also.
Nur Legenden.
Ja, mache ich mal weiter. Mein Platz 5. Klingelt was beim Datum 13.05.2006 bei dir?
War das schon mit Ailton die Nummer?
Mhm, genau. Werder Bremen hat in der Rückrunde nämlich ordentlich aufgeholt und der HSV, da war nämlich Deutschland noch nämlich nur mit 2 Champions League Starterplätzen vertreten und der 3. Platz, liebe Kinder, der musste sogar noch in die, das nennt sich Qualifikation. So, Werder war durch ein glorreiches 6:0 zu Hause gegen Köln, da war ich damals im Stadion mit meinem Vater, 2-mal Borowski, 2-mal Klasnitsch, 2-mal Klose. Auf Schlagdistanz zum HSV gekommen. Ich glaube, man hatte nur noch 2 Punkte Rückstand oder 1 Punkt. Und der HSV hatte passend auch gepatzt. Also dementsprechend hat man gut aufgeholt. Und der Rest ist Geschichte. Werder gewinnt 2:1 und besagter Kugelblitz Ailton hat damals dann den Weg von Beşiktaş nach Hamburg per Laie zurück nach Deutschland gefunden. Und irgendwie hat das danach geschrien, als müsste Toni Werder in die Qualifikation schießen.
Ja, so war es ja auch.
Ja, aber halt andersrum. Also ja, wir werden direkt qualifiziert. Ja. Ja, Bremen gewinnt durch zwei Tore durch den K&K-Sturm. Der Killer Klasnic und Klose machen die Tore. Barbares hat in der 60. den 1-1 Ausgleich gemacht. Und beim Stand von 1 zu 1 war das, glaube ich. Beim Stand von 1 zu 1 kam dann halt Toni Ayeton fast frei vom Tor.
Oh ja.
Zur Möglichkeit einzuschieben, aber das grün-weiße Blut in ihm hat dann doch noch den Fuß etwas schräg stellen lassen. Und ja, somit hat es dann nicht gereicht. Ich glaube, ja. Borowski hat noch gegen Sascha Kirchstein damals einen Elfmeter in der 85. oder so verschossen. Und ja, Werder dann somit direkt qualifiziert und konnte mit der Champions League auf jeden Fall planen. Das ist mein Platz 5.
Ja, das kann ich mich an das Spiel kann ich mich erinnern, ja.
Hast du denn? War doch ein schönes Spiel.
Ja. Übrigens, das kleine dicke Ayeton hat ja tatsächlich noch drei Tore, oder hat in der Saison ja noch 3 Tore in 13 Spielen geschossen. Aber der Vertrag wurde nicht verlängert. Kein Wunder. Aber was ich sympathisch finde, er tritt immer noch mal diesen All-Star-Games ab und zu.
Ja, genau.
Für beide Vereine, für HSV und für Werder auf. Also das heißt, also er hat jetzt keine negativen.
Ja gut, aber bei ihm ist alles, glaube ich, für Kohle.
Der macht alles, ja, für Kohle weiß. Ja, doch, das Dschungelcamp hat er, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ja, doch, stimmt, hast recht, ja. Gut, dann sind wir bei Platz 4.
Dein Platz 4 nämlich.
Ja, das ist der 6. Oktober 1994.
Ja, das war vor meiner Zeit.
Ja.
Deutlich.
Ich kann mich erinnern, das war die Saison unter dem Trainer Benno Möhmann. Ja. Und im Tor kam nach langer Zeit, also ein Rückkehrer beim HSV, nämlich Uli Stein. Mhm. Und es gelang dort ein sattes 4-1 im Bremer Weserstadion. Das, ich glaube, das habe ich das erste Mal so einen hohen Sieg da überhaupt wahrgenommen. Und nachdem die Bremer mit 1-0 in Führung gegangen sind, gelang denen dann überhaupt nichts mehr. Das weiß ich noch. Und das war wie ein Rausch. Das war ein richtig geiles Spiel. Letschkow noch, Jordan Letschkow, sagt dir vielleicht noch was.
Ja,
genau. Der hat für Bulgarien einst die Deutschen aus der WM 94 geköpft. Sein Landsmann Peter Hubtschew und dann ein Eigentor von André Widener. Widener kann das
ja,
sagen.
Ja, ja, André.
Ja. Und Sergio Zarate hatten wir zu der Zeit noch, der mit einem Weitschuss, ich glaube, weiß ich nicht, 25 Meter, Olli Reck, der damals ja immer von uns Pannen-Olli genannt wurde, irgendwie unter seinem Leib begraben hat und der kullerte dann so langsam über die Linie und das war so dieser Endpunkt. Und das war wirklich ein deutlicher und ein schöner Sieg. Den habe ich irgendwie immer wieder mal auch im Fernsehen gesehen. Ich habe tatsächlich sogar eine DVD, wo dieses komplette Spiel drauf ist, nur mit Stadionton. Also das ist also ein
Spiel. Oh, herrlich.
Da kann ich mich tatsächlich wirklich, das sollten wir vielleicht mal wir beide mal nachsynchronisieren. Das wäre mal eine geile Nummer.
Das wäre, glaube ich, echt eine coole Nummer, ja.
Ja. Und ja, das war auf jeden Fall ein Spiel, das ist mir immer im Gedächtnis geblieben, ja.
Ja, mein Platz 4. 1.3.2014, es war ein Scheißspiel. Es war nicht schön, es hat keinen Spaß gemacht. Aber eins ist ganz besonders an diesem Spiel gewesen. Weißt du, was es war?
2014. Mhm. Nö. Was war da? 2014 ging es uns nicht gut, das weiß ich. Da waren wir schon so ein bisschen. War das nicht die Kacksaison, wo wir schon Relegation gespielt haben?
Ja, kann sein.
Da hatten wir noch Rudnevs im Sturm, glaube ich, oder?
Nee, ja, aber in dem Spiel hat er auf jeden Fall nicht gespielt und war auch, also da war es dann Jacques Suhr und Pierre-Michel Lasogga.
Oh, Jacques Suhr, den habe ich ja ganz verdrängt.
Ja, ja. Nee, es war das erste Mal, dass eine Partie in der Bundesliga zum 100. Mal stattfand.
Ach.
Es war das 100. Nordderby und es war das allererste Spiel, wie gesagt, was zum 100. Mal stattfand in der Bundesliga. Und ja, war mitten in der Saison, war der 23. Spieltag, also es zeichnete sich so ein Weg ab ungefähr, ja. Aber in der Theorie war es komplett belanglos. Wie gesagt, es war einfach nur das 100. Nordderby.
Ja.
Und Werder hat sich da die 3 Punkte gesichert durch ein Tor von Stadko Junusovic in der 19. Minute. Richtig schön vorbereitet von Aaron Hunt übrigens. Mit so einem halb hohen Ball auf ihn aus dem Halbfeld. Er zentral vorm 16er und dann nur mit der Hacke hinterm Rücken auf den Start in Junusovic durch und der schiebt dir den Ball einfach nur an René Adler vorbei. Und das Schönste am ganzen Spiel war eigentlich sogar tatsächlich die Choreo der Werder-Fans, indem man den HSV ja, also gut auf links gedreht hat, einige Patzer mit reingenommen. Das ist mein Platz 4 tatsächlich. Das 100. Nordderby.
Ja, das zeigt natürlich auch die Tradition dieses Spiels. Ja, und dann sind wir schon bei den Top 3, ne?
Ja, genau.
Ja,
du machst den Anfang.
Pass auf, ich nehme eine Partie aus dem Jahr 2009.
Hey, ja. Dann weiß ich schon, welches.
Und zwar ich nehme was anderes. Ich nehme die Partie am 20. Dezember 2009. Das war schon die Folgesaison. Mhm. Dort haben wir uns nach einem ein gutes halbes Jahr nach den traumatisierenden Derby-Wochen gelang uns da die Revanche. Ich weiß noch, auf eisigem Geläuf, es war also ein reiner Schneeplatz mit rotem Ball, das weiß ich noch.
Das war auch kurz vor Weihnachten irgendwie. Ne?
Kurz vor, ja, 4 Tage davor und Boateng bereits in der 32. Minute mit Rot vom Platz und trotzdem geht der HSV, führte schon, dann war diese rote Karte, dachte jeder, ja, jetzt geht's wieder los. Da war schon wieder dieser Moment, das kann nicht wahr sein. Ne? Also man führt, jetzt vielleicht dreht man es jetzt mal so ein bisschen, ne, in die richtige Richtung aus HSV-Sicht, kriegt dann Rot. Aber dann hat unser aktueller Präsident Marcel Janssen, das weiß ich noch, so kurz hinter der Mittellinie, The Machine, Tim Wiese düpiert, der weit vor seinem Tor stand und mit einem Linksschuss dann zum 2:0 eingenetzt. Ja, und das konnte man tatsächlich lange Zeit sogar halten und dann, glaube ich, erst in den letzten Minuten kam dann noch das 2:1. Ja,
3. Minute der Nachspielzeit durch Naldo.
Genau, da kam das 2:1 und das war irgendwie so ein bisschen schon Genugtuung nach diesen, in dem gleichen Jahr noch, dass das irgendwie stattfand. Ich war am Überlegen, ob ich das, es gab ja noch das andere Derby, wo Olic das Ding da oben links reinnetzt, das war natürlich auch geil, aber das, glaube ich, ist irgendwie noch emotionaler für mich, weil das auch dieses ganze Szenario auf dem Eis und ja, im gleichen Jahr noch nach diesen Derby-Wochen tat das mal ganz gut.
Ja, mein Platz 3 war das erste Nordderby, was ich so wirklich hundertprozentig bewusst mitbekommen habe. Ich habe es auch schon mal thematisiert hier tatsächlich. Und zwar war das am 1.5.2004. War ein sehr, sehr grauer Tag für den HSV.
Es dämmert.
Ich mach's kurz.
Ja.
Lies mir meine Notizen vor, die ich mir zu dem Spiel gemacht habe.
Ja.
Und lass das einfach mal wirken. Meisterschaftssaison 2003-2004, 31. Spieltag. Weg zur Meisterschaft geebnet. HSV stellt unerfahrenen Tom Starke ins Tor, der per Leihe von Leverkusen, glaube ich, für eine Saison ausgeliehen war. Und Starke sieht dann beim 2:0 von Ismael bei einem Freistoß, also maximal ja scheiße aus. Und das Schöne an diesem 2:0 war nicht, dass es ein schönes Tor war, sondern dass Uli Hoeneß im Nachgang mit einem hochglühenden roten Kopf bei der Sportschau gewütet hat. Wie kann man denn nur den Tom Starke aufstellen? Wie kann man einen, ich glaube, der war damals 20 Jahre alt, wie kann man nur einen 20 Jahre alten Torhüter in einem so wichtigen Spiel, in einer so wichtigen Phase der Saison aufstellen und warf dem HSV dann auch Wettbewerbsverzug vor, denn Bayern und Werder haben sich damals um die Meisterschaft duelliert, mit dem besseren Ende für Werder. Das Ganze fing schon kurios an. Sergej Barbares hat immer gerne in Derbys getroffen, aber auch ins eigene Tor. Das war in der 17. Minute dann dieses besagte 2:0 durch Ismael, klassisch noch vor dem Pausentee. mit dem 3:0 Ailton. Das war ein schönes Tor, schön reingedreht von ihm mit dem, ich glaube, schwachen rechten Fuß sogar. Kurz nach wieder an für Valdes, 10 Minuten vor Schluss. Und dann war es sogar der Skripnikor, der das 6:0 machte. Viktor Skripnik hat sein Karriereende geschenkt bekommen, nämlich ein Foul-Elfmeter, den durfte er schießen. Und Tom Starke hat auch den dann reingelassen. Ich glaube, da hat sich kein Millimeter ernsthaft großartig bewegt. Aber gut, der war auch stark geschossen, der Elfmeter. 6:0 und der Weg zur silbernen Schale war geebnet.
Ja.
Danke, HSV.
Ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel, ich weiß das noch, da war ich auf jeden Fall unterwegs, aber ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber konnte das Spiel nicht sehen. Aber kann mich an alles, was du gerade gesagt hast, auch erinnern, auch an Hoeneß, das weiß ich auch noch. Wobei ich das irre finde, weil warum sollte der HSV Wettbewerbsverzerrung, der will doch auch nicht der HSV, dass Werder Meister wird, oder? Ich meine, das ist doch Schwachsinn, oder?
Ja.
Aber an Hoeneß. Diese Tom Starke Nummer kann ich mich erinnern und ich weiß, dass der Trainer damals Topmöller noch war, das weiß ich auch noch. Da hat sich jeder wirklich gefragt, warum macht Topmöller das?
Ja.
Also, das hat keiner verstanden so richtig.
Aber Stefan Wächter saß sogar das ganze Spiel auf der Bank, das war glaube ich damals eure Nummer 1, ne?
Ja, aber zur Genugtuung muss ich sagen, irgendwann in den 80ern unter Otto Rehhagel, wo Werder schon als Meister feststand, am letzten Spieltag, da gab es auch mal ein Nordderby, da hat der HSV 5:0 gewonnen in Bremen. Aber das hat keinen interessiert, weil Werder war Meister, weißt du?
Siehst du?
Ja, sowas weiß ich noch.
kommen wir zur Silbermedaille bei dir.
Ja, das ist tatsächlich mein allererstes Bundesligaspiel, was ich jemals gesehen habe. Nee, nicht jemals. Doch, das zweite Bundesligaspiel, was ich jemals gesehen habe, aber das erste Bundesligaspiel des HSV, was ich gesehen habe. Und zwar noch im alten Volkspark am 2. April 1995. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, stocklangweiliges 0:0 im alten Volkspark in der alten Schüssel. Schiri war Eugen Stregel, das weiß ich noch, mit seinem wallenden weißen Haar, die Schiedsrichterlegende. Völlig langweiliges Spiel, also wirklich total langweilig. Ein Sonntag war das weiß ich noch. Ich war mit einem Kumpel da und wir sind mit der Bahn gefahren und auf der Rücktour ist mir noch schlecht geworden, das weiß ich auch noch. Ja, und ich wollte unbedingt damals meine Torwartlegende Richie, der ja auch schon mal für unseren Podcast was gesprochen hat, Richie Golds im Tor sehen. Und da waren dann auch noch so Spieler wie Wladimir Bestchastnyk auf eurer Seite. Sagt ihr vielleicht noch was?
Ja, so.
Ja, und auf unserer Seite Niklas Schindwall. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist, aber da waren solche Recken also auf dem Platz. Und es war wirklich ein total langweiliges Spiel, aber es war halt dann mein erstes Stadionerlebnis in Hamburg und das brennt sich halt ein und das werde ich auch nie vergessen. In diesem Stadion da saßen wir, aber das war schon imposant, das einfach mal zu sehen und ich habe zumindest mal den alten Volkspark einmal gesehen. Danach war ich natürlich nur noch in der, im Volksparkstadion, wie es ja jetzt heißt, oder in der AOL-Arena oder wie auch immer. Aber ja, das ist sicherlich etwas, was bleibt.
Ja, Mirko Votava, Dieter Eils, Mario Basler und Andi Herzog haben das Mittelfeld bei Werder tatsächlich gebildet. 0:0, ne? Das, was uns auch blühen wird am Samstag.
Who knows?
Ja, meine Silbermedaille geht an den 22.04.2009. Das war in den Derbywochen. Ich habe es tatsächlich geschafft, bis Platz 2 nicht die Derbywochen mit reinzunehmen, aber es geht halt nicht anders.
Ja.
Und das Kuriose ist, dass das sogar eine Story zwischen uns beiden hat, wovon du, glaube ich, gerade noch gar nicht viel weißt. Es war der Weg zum letzten großen Titel für Werder. Das war der DFB-Pokalsieg 2008, 2009. Und im Halbfinale in diesen besagten Derbywochen habe ich dann als 14 Jahre alter Butschi dann halt live vorm Fernseher gehockt und musste eigentlich schon schlafen. Es war Mittwochabend, Mittwochabend oder Dienstagabend. Weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Ich guck mal eben schnell. Das war ein Mittwochabend, genau. Mittwochabend. Und Werder ging nach 11 Minuten in Führung und so wie das eigentlich, so habe ich die Derby-Wochen auch im Kopf. Der HSV war nicht so schlecht, wie es dann im Endeffekt so war. Ulic glich dann in der 67. aus und es ging in Verlängerung und ich musste eigentlich schon lange pennen. Und ja. Hatte mein Trikot auch an mit Frings hinten drauf und Frings grätscht da auch einen nach dem anderen weg. Und eigentlich sah es immer danach aus, als würde Werder ja entscheidend drücken. 90. plus 2, da gibt es Menschen, die behaupten, das wäre niemals eine rote Karte gewesen.
Ja,
es war die klarste rote Karte, die es jemals
gegeben hat. Da kann ich dir sagen, warum es rot gegeben hat.
Ja, weil es vor der Werderbank war. Ja, es war einfach clever. Es war einfach clever gemacht. Das ist einfach so. David Jaronim fliegt runter und da hat man dann so gemerkt, okay, jetzt switcht das so ein bisschen um. Die Verlängerung hat sich keiner wirklich was getraut und Mutti schon zweimal bei mir ins Zimmer rein und mich angepöckt, ich soll den scheiß Fernseher ausmachen. Und irgendwann war dann der Ton aus, damit Mutti da nichts mehr von mitbekommt und die Tür komplett zu und ein Handtuch unten am Schlitz, damit auch das Licht nicht rauskam. Und dann ging es ins Elfmeterschießen und der von dir schon gerade eben erwähnte Tim The Machine Wiese pariert 3 Elfmeter hintereinander. Also Joris Matthijssen macht den ersten Elfer rein. Ich glaube, das war auch sogar relativ souverän, schön ausgeguckt und hast du nicht gesehen. Pizarro, Özil machen ihr Ding und der Lutscher, mein Idol, also was bei dir Richie Goltz ist, ist bei mir der Lutscher. Thorsten Frings, der, also du kannst es gerne zensieren, aber der wichst das Ding da so unter die Latte. Der Ball war auch, glaube ich, ganz knapp tatsächlich nur hinter der Linie. Von Marcel Janssen wird dann der Elfmeter auch noch gehalten. Und ich glaube, dann hat Tim Wiese einen Sprint hingelegt, den er noch nie so hingelegt hat in seiner Karriere und danach auch nie wieder hingelegt hat. Werder war im Finale eingezogen und gewann dann wenige Wochen später auch den goldenen Pokal. Und ja, das ist mein Platz 2. Ich bin dann tatsächlich auch eingeschlafen im Werder-Trikot. Und war hundemüde und war morgens, als der Wecker klingelt, am Überlegen, ob ich die erste Stunde schwänze. Aber was glaubst du, wen ich in der ersten Stunde hatte?
Ja, das kann ja nur HSV.
Ja,
das Fan war sein. Und ich kann mich auch erinnern. Ich weiß das noch, dass ich am nächsten Tag, wie ich in die Schule kam, weil da meine Kollegen ja nun auch Werder-affin sind. Und das war nicht angenehm an diesen Tagen.
Ja, und gleich die erste Stunde Arbeit, Wirtschaft in meiner Klasse oder Politik, Politik war das. Werder-Schal, das Werder-Trikot war auch noch an, der Werder-Schal war ausgebreitet.
Heiliger Bimbam.
Ja, du hattest an dem Tag eine sehr gute Laune, daran kann ich mich erinnern. ich verstehe nicht wieso.
Strafaufgaben aufgegeben da, ja?
Nee, das nicht, aber du warst ein bisschen gereizt.
Ich war müde, ich war fertig. Diese Wochen haben mich völlig fertig gemacht. Wobei ich sagen muss, beim Pokalspiel, also ich sehe das so immer noch heute noch so, beim Pokalspiel war Werder besser. Dass man dann übers Elfmeterschießen ausscheidet, ist ja eigentlich im Grunde, das kann jedem passieren, ist eigentlich auch kein Drama. Normalerweise nicht. Gegen Bremen ist es ein Drama, aber eigentlich, das kann ja nun passieren. Aber wie das Ganze zustande gekommen ist und ich glaube auch, ich kann mich erinnern, der erste war noch mit voller Überzeugung von Matthijssen geschossen, aber die anderen,
waren
dir ins Gesicht guckst, da hatte keiner so diesen Biss wie die Werder-Spieler.
Ulic hatte den zweiten verschossen, also den dritten den zweiten, der verschossen wurde, der war noch relativ selbstbewusst, sage ich mal, aber Janssen und Boateng, das war, den hast du das angesehen, dass das nichts wird.
Ja, genau. Und beim UEFA Cup, den hast du ja wahrscheinlich nicht jetzt drin.
Weiß ich nicht. Also ich würde jetzt einfach mal zu deinem Platz 1 gleich gehen.
Ja, das ist liegt sehr lange zurück. Da wirst du dich wahrscheinlich überhaupt nicht dran erinnern, aber für mich hat sich das am meisten eingebrannt.
Ja, wenn ich noch nicht gelebt habe, dann kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ne?
Ja, also, du hast aber ja recherchiert. Du hast ja wahrscheinlich alle Werder HSV-Duelle mal angeguckt.
Ja, tatsächlich. Auch die von 54 in der Oberliga Nord.
Ja, genau. Eine Partie vom 20. September 1989 vor 14.000 Zuschauern ins Volksparkstadion passten über 60.000. Damals war das normal. Da gab es manchmal 8.000 Zuschauer, also nichts los. Und da fing das so ein bisschen immer mehr an, so dass ich so ein bisschen dieses Gestichel zwischen Werder und HSV, das habe ich vorher überhaupt gar nicht so richtig so wahrgenommen, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber das
ja, vorher war ja der Frieden von Schesel.
Schesel nach Malaika, nach der...
da war ja alles auf Kuschelkurs erstmal.
Ja, aber ein bisschen Spannung war immer, aber da kulminierte das so ein bisschen und ja, auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass da war also wenig los, aber das war ein Spiel, in dem sich halt Dietmar Jacobs, eine Legende des HSV, einer der Vize-Weltmeister, ein Verteidiger, beinharter Verteidiger, einer der Meister, Europapokalsieger geworden ist, also wirklich eine Legende, der sich bei einer Aktion von Winton Rufer, den kennst du vielleicht noch?
Ja, klar, Kiwi.
Genau. Ein Lupfer über Richie Goltz. Der Ball war schon fast im Tor und Dietmar Jacobs mit letztem Einsatz rettet die Aktion, klärt den Ball noch vor der Linie, rutscht dann in das Tor und verhakt sich hinten an einem Karabinerhaken, der dann sich dann in sein Fleisch bohrte und der musste noch vor Ort operiert werden, rausoperiert werden. Also es war eine ganz schreckliche Nummer. Das war sein letztes Spiel. Der hat danach nie wieder ein Spiel für den HSV gemacht. Und bis heute hat er ja auch Folgeschäden. Also Nerven, ich glaube, der Muskel wurde durchschnitten und dadurch sind Nervenstränge irgendwie auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Auf jeden Fall hat er nie wieder ein Spiel gemacht. Und da war diese grandiose Karriere von diesem großartigen Verteidiger vorbei. Und das weiß ich noch, ich weiß das deshalb, weil ich das am Radio verfolgt habe. Es wurde NDR 2, hat es dann, damals war es ja nicht so, dass Fußballspiele live im Fernsehen übertragen wurden. Und ja, ich war 14 und ich habe das am Radio verfolgt. Und ja, das hat mich richtig traurig gemacht, weil ich den auch wirklich so von Anfang an immer so auf dem Schirm hatte, den Jacobs. Und was aber sehr, sehr beeindruckend war, dass der HSV danach 4-0 gewonnen hat. Also der hat da richtig aufgedreht. Bis dahin war Bremen eigentlich besser. Und ja, dann hat der HSV noch 4-0 gewonnen. Was wirklich selten war zu der Zeit, solche hohen Siege, überhaupt Siege. Also der HSV dümpelte da immer so ein bisschen rum. Und hat dann nochmal richtig aufgedreht. Und ich hatte so den Eindruck, die haben dann für Jacobs gespielt. Also insofern war das emotional gesehen schon etwas, was bis heute irgendwie so hängt in den Kleidern. Deswegen habe ich das mal an die erste Stelle gesetzt. Ja. Ja. Okay, dann kann ich ja noch was dazu sagen.
Ne?
Ja, ja.
7.5.2009. Nachdem wir 1-0 durch ein Kopfballtor von einem Zwerg verloren haben zu Hause.
Ey, Trotsche.
war Werder unter Zugzwang und es geht um den UEFA-Pokal und das Ding, das ja nicht mehr gibt, es ist ja jetzt neudeutsch die Europa League. Und ja, im Halbfinale-Rückspiel gastiert Bremen in Hamburg und Hamburg hat eigentlich die besseren Karten.
Ja.
Und Hamburg startet in das Spiel auch deutlich bissiger, wie ich ja schon gesagt habe. Also es ist, der HSV war nicht so schlecht, wie das dann im Nachklang immer so gedeutet wird. Ulis spielt im 1-0, 12. Minute. Und dann war es Diego, der in der 30. rum irgendwie ausgeglichen hat. Und 1-1 ging es in die Pause. Und ja, Spielanteile waren beim HSV. In der zweiten Halbzeit kippte das dann so ein bisschen. In der 66. ist das dann so ein Sonntagsschuss von Claudio Pizarro gewesen, der zum 2-1 führte. Und da machte Werder das, was der HSV in den letzten Jahren gerne gemacht hat. Wenn man führt, das Spiel in einstellen und möglichst eigentlich noch verkacken. Mhm. Aber dann gibt es eine Person, ein Däne mit der Trikotnummer 16, der hat also deutlich weiter ins Klo gegriffen als Werder in deren Spielweise ab der 66. Minute. Denn Michael Grogard war es, der ja ein Kunststück vollbrachte. Also das ist ja nun wirklich, eine Papierkugel hat er übersehen. Der Ball kullert drüber. Eckball für Werder. Eckball kommt von Diego. Almeida verlängert am ersten Pfosten und dann ist es Deadline Day, Frank the Tank Baumann, der dann angeschossen wird, quasi auf der Mittellinie oder auf der Torlinie. Und zum 3:1 dann im Prinzip den Sack zumachte. Es wurde dann nochmal spannend. Dann war es wieder einmal Olic. Der hat, glaube ich, 4 Tore in der Saison in Bremen geschossen insgesamt.
Ja.
Der dann in der 87. nochmal das Ding reinmachte. Und
ja.
Es wurde dann nochmal spannend. Die letzten Minuten wurden dann auch richtig hitzig. Boateng hat sich noch eine gelbe Karte abgeholt. Almeida eine gelbe Karte wegen einer Rudelbildung, da kann ich mich noch dran erinnern. Werder hat dann noch Pizarro ausgewechselt. Niemeyer kam rein und also diese Kniffe halt dann versucht anzuwenden, wie es nur ging. Und im Endeffekt ist man dann ins Finale gekommen. Gegen Schachtel Donetsk hat man dann so wie eigentlich die ganze Saison, Werder, das ist total ambivalent, finde ich. Also die Derby-Wochen werden da glorifiziert und Werder hat einen Pokal gewonnen, aber am Ende der Saison steht Platz 10 da, nachdem man in der Hinrunde, glaube ich, sogar, ich glaube, man war sogar Herbstmeister, ich bin mir nicht sicher. Man war, glaube ich, Herbstmeister und die Rückrunde hat man von vorne bis hinten vollkommen verkackt und man hat immerhin den Pokal geholt. Das Double war dann leider uns verwehrt. Da hat man in Verlängerung gegen Schachtel Donetsk verloren. Aber wie gesagt, dieses total Ambivalente, weil ich meine, in allen 4 Spielen in diesen 19 Tagen, ich glaube bis auf die Bundesliga, das 2:0.
Ja, das war eindeutig.
Das war eine eindeutige Bremer Sache. Aber die anderen Spiele, die anderen beiden, die so glorifiziert werden, das Rückspiel vom UEFA Cup und das Pokalhalbfinale, da war meines Erachtens der HSV vielleicht die bessere Mannschaft. Und
Ich sehe das nach wie vor so. Im Pokal würde ich sagen, war Bremen besser. Im Europapokal fand ich den HSV besser im Hinspiel schon. Da hat Bremen eigentlich gar nichts so auf die Kette gekriegt. Im Rückspiel war das so ein bisschen so hin und her, aber auch da war der HSV meiner Meinung nach besser. Und man darf nicht vergessen, dass Grogard ja tatsächlich sogar ein reguläres Tor geschossen hat, was nicht anerkannt wurde. Also ich bin mir da sicher, wenn heute der VAR da wäre, der hätte das Ding durchgewunken. Also das muss man auch noch sagen, aber das war irgendwo, das hat mich viel mehr getroffen noch, weil Elfmeterschießen raus, okay, aber da war man im Prinzip so nach dem Hinspiel und nach der Führung eigentlich schon so klar, dass das jetzt eigentlich, also das Problem war, die Führung war wahrscheinlich zu früh. Das war eben der Punkt. Da war noch so lange zu spielen, da hat Bremen dann auch gesagt, so jetzt ist ja im Grunde, denkt jetzt jeder, hier ist die Nummer gegessen. Aber ja, jetzt spielen wir einfach mal weiter. Und dann haben sie es dann noch gebogen. Also das hat viel mehr wehgetan. Deswegen war ich am nächsten Tag auch so platt. Ja,
das zum Glück war es ja ein Freitag. Da hatte ich dich nicht in der ersten Stunde, aber da kann ich mich auch daran erinnern. Das war auch ein schöner Tag.
Also diese Bundesliga-Partie, da habe ich auch nichts mehr erwartet. Da wusste ich, das geht auch noch in die Hose, das wusste ich. Wobei wir hätten ja tatsächlich, wir waren ja sogar eine Zeit lang, glaube ich, nur 3 Punkte hinterm Tabellenführer Wolfsburg. Man hätte ja durchaus da auch nochmal angreifen können, aber das war klar, dass die uns das auch noch vermiesen. Aber das hat mich am wenigsten dann nur noch berührt, weil ich habe, glaube ich, das Spiel so nebenbei dann noch verfolgt. Da war auch schon... Ja. Ich sag jetzt nichts mehr.
Unsere Top 5 ist damit beendet und wir sind auch eigentlich jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Ja. Wir haben den Rückblick, den Ausblick, wir haben unsere Tipps, wir haben die Top 5 gemacht. Aber wir haben noch ein Potpourri vorbereitet. Ein Potpourri der anderen Sorte, der nicht von uns. Die Zuschauerschaft hat sich bei uns gemeldet, beziehungsweise wir haben die Zuschauerschaft aufgefordert, mal ihre persönlichen Lieblingsstories zu erzählen. Und das werdet ihr jetzt hören. Ich sage jetzt einfach mal, danke für die schöne Folge, Daniel. Hat mir Spaß gemacht heute, wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich auch auf morgen.
Ja.
Die Moral der Geschichte. Bremen ist cool, Hamburg nicht.
Moin, liebe Werder Bremen-Fans. Und auch ein nicht ganz so herzliches Hallo an die Fans vom zweitbesten Verein aus Hamburg. Mein Name ist Nico Philipp. Ich bin seit über 20 Jahren Werder Bremen-Fan und Ole hatte mich darum gebeten, heute hier meine Lieblings-Derby-Geschichte zu erzählen. Da ich mir dachte, heute wird sich wahrscheinlich gefühlt jede Geschichte um die grandiosen Derby-Wochen 2009 drehen, also zumindest grandios aus Werder Bremen-Sicht, dachte ich, dass ich ein anderes Derby wähle, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, an den ich noch sehr gute Erinnerungen habe. Dieses Derby fand am 18.02.2012 statt. Der SV Werder Bremen siegte mit 3:1 in Hamburg. Ja, das ist ganz wichtig, dass das ein Auswärtssieg war. Es war der erste Derby-Auswärtssieg seit 2008. Dieses besondere Derby blieb mir so sehr im Kopf. Ja, durch eine besondere Aktion, die ja, mich sehr unterhalten hatte. Das war so, Tim Wiese machte gegen Ende der Spielzeit machte der einen Abschlag und der Ball war niemals zu erreichen für Arnautovic, hätte man gedacht. Ja, aber die Hamburger Verteidiger, als der Ball denn kam, die Verteidiger waren Rajkovic und Westermann, also Harvey Wir, Fußballlegende, hat mich immer gefreut, wenn der gegen Bremen gespielt hat, der war immer für einen Patzer gut. Gucken sich an, ja, und haben sich wohl gedacht, so wie der Kommentator auch sagte, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Also ging der Ball durch beide vorbei, durch beide durch. Oh, und Arnautovic dachte, den Ball nehme ich mal einfach mit und schieße ihn zum 3:1 rein und macht das Ganze mal perfekt. Das war einfach nur geil. Ich habe mich gefreut. 3:1, schönes Spiel. Vor allen Dingen war es kein Spiel, was 3:1 hätte ausgehen müssen, da Hamburg im Spiel meistens sogar besser war, aber Bremen einfach besser vom Tor. Die haben gewonnen durch die Tore von Marin, Tribul und dann Arnautovic. Hamburg kam nur zum 2:1 ran durch Petric. Wiese war Man of the Match. Das freut natürlich immer jeden Hamburger, wenn Wiese der Beste war auf dem Feld. Hatte gute Paraden gegen Petric und Guerrero. Ja, das war schön, das war ein Fest. Und ich hoffe, Samstag wird auch ein Fest. Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein, schöne Folge. Wir hören uns. Tschüss.
Moin, moin. Hier ist Christian von der HSV Klönstuf. Ja, meine Derby-Erfahrung habe ich natürlich, da ich in Bremen wohne, einige hinter mir. In den letzten Jahren war ich bei einigen Derbys im Stadion, alles allerdings das Drumherum hat mir nicht wirklich so richtig gefallen. Ich bin mit meiner Perle da gewesen, sie ist Werder-Fan, ich HSV-Fan. Und da ist es dann teilweise ein bisschen schwierig, nach Hause zu kommen, und ich habe keine Lust, wenn ich ins Stadion gehe, mich dann irgendwie zu verkleiden oder mich zu verstecken. Von daher sehe ich jetzt davon ab, ins Stadion zu gehen. Meine coolste Erfahrung war tatsächlich schon ein paar Jahre her. Das war 1993/94 am 13. Spieltag in dieser Saison. Da sind wir damals mit 4 Leuten nach Bremen gefahren, wollten eigentlich das Spiel im Stadion sehen. Allerdings auf dem sogenannten Schwarzmarkt waren damals die Preise so ungefähr 50 bis 80 D-Mark. Und das war uns damals eindeutig zu teuer. Und das dementsprechend für Stehplätze. Ja, dann haben wir überlegt, was machen wir? Jetzt sind wir den langen Weg gefahren. Eine Strecke waren über 200 Kilometer, knapp über 200 Kilometer. Und dann sind wir zum nächstgelegenen McDonald's. Da haben sie im Radio das Spiel übertragen. Wir haben uns das da gemütlich gemacht, haben uns das Spiel dann im Radio angehört und haben dann Polonaise durch McDonald's getanzt. Wir haben nämlich das Spiel mit 2:0 gewonnen. Torschütze war damals Carsten Behrung. Der hat beide Treffer erzielt in der 32. und 44. Minute. Das war damals sogar noch, dass es Bier bei McDonald's drin gab. Ich glaube, heutzutage gibt es das gar nicht mehr. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Am Ende waren wir bestimmt 20, 30 Leute, die dann ja auch schön Polonaise durch McDonald's gefeiert haben. Damals, wenn man sich die Aufstellung anschaut, das war schon eine andere Zeit. Also der HSV damals Fünfter, Werder Bremen Zweiter in der ersten Bundesliga bei Werder Bremen im Tor, Reck in der Verteidigung, Brazet, Legat, Borowka, Mittelfeld mit Basler, Votava, Andi Herzog, Dieter Eils, Marco Bode und im Sturm mit Windenrufer und mit Hopsch. Ja, das war schon eine nicht so schlechte Mannschaft von Werder Bremen, aber auch der HSV war ja einige sehr gute Spieler auf dem Platz, im Tor mit Richard Golz, Kostner als Libero. Damals hat man noch mit Libero gespielt, in der Verteidigung dann noch mit Babbel und mit Carsten Kober. Im Mittelfeld mit Spörl, mit Sassen, mit Jürgen Hartmann, mit Tommy von Hesen, mit Jordan Letschkoff. Der hat auch bei diesem Spiel vom Kicker eine Note 1 bekommen. Im Sturm mit Ivanauskas und mit Behron. Auch Behron eine 1 bekommen für das Spiel. Und ja, eingewechselt wurde dann noch Ali Alberts in der 69. Minute und Kovacevic in der 90. Minute. Auf der Bank beim HSV damals Spieß, Beich und Bar. Ja, Trainer damals Benno Müllmann. Und bei Werder Bremen, ja, Trainer der große Otto Rehhagel. Also wir hatten trotz der Situation, dass wir eben nicht ins Stadion konnten, sehr, sehr viel Spaß. Und war einfach ein richtig cooles Erlebnis, auch ohne im Stadion dabei zu sein. Ansonsten muss ich auch sagen, habe ich in dem alten Stadion nicht so wirklich viele gute Erinnerungen. Problem war auch immer, dass wir eigentlich von oben regelmäßig immer mit Bierbechern oder mit Bier beworfen worden sind oder was weiß ich für Flüssigkeiten das waren, will ich gar nicht so richtig drüber nachdenken. Das war schon sehr, sehr unglücklich angeordnet damals. Und ja, das war dann so mein Derby-Highlight hier in Bremen. Viel Spaß noch in der Sendung und ja, mein Tipp für morgen, 4:1 Auswärtssieg. Nur der HSV.
Moin, ich bin Boris, 25 Jahre alt, komme aus Budjadin und bin Zuhörer der ersten Stunde von eurem großartigen Podcast. Ja, Werder-Fan und ja, meine Lieblingsgeschichte zum Nordderby ist eigentlich relativ schnell erzählt. Das war nämlich 2009 DFB-Pokal in Hamburg. Jeder Werder-Fan wird verstehen, warum das ein besonderes Spiel war. Und jeder Hamburg-Fan, denke ich mal, auch wenn es für die Blauen jetzt natürlich nicht so gut war. Aber es gibt eigentlich gar nicht viel Besonderes darüber zu erzählen. Eigentlich ist jedes Nordderby ein Highlight, bloß das war eben ein besonderes Highlight. Da war ich zu dem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt und bin mit einem Kumpel und den Eltern von meinem Kumpel da nach Hamburg gefahren und das hat am Ende sind wir so spät da erst weggekommen, weil das die Feier natürlich auch noch ziemlich groß war, dass ich am nächsten Tag völlig tot in der Schule gesessen habe, aber mir dann gedacht habe, jo, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Siehst du, dann macht mal weiter so mit eurem Podcast. Ich freue mich schon.
Ja, hallo, moin Daniel und Ole. Ich wurde gebeten, meinen schönsten HSV-Werder-Moment hier mal zu skizzieren und zu erzählen. Das trug sich zu irgendwann 80er Jahre, ich denke mal Anfang, Mitte. Da hat der HSV hier in Bremen gespielt und das war das erste Spiel, was ich überhaupt Besuch hatte mit meinem Vater. Und da hatte Werder das 1:0 gemacht durch Jürgen Röber gegen ja, unseren damals noch Torwart Rudi Kargus. Und das Spiel ging so dahin, 1:0 Werder, es passierte nicht mehr viel. Und kurz vor Schluss, wir wollten gerade aufstehen und zum Wagen gehen, weil, wie es damals so war, Vater wollte früh nach Hause und dachte halt, wenn er früher fährt, dann kommt er auch früher vom Parkplatz. War natürlich nicht im Nachhinein. Kurz vor Schluss, ich glaube 89. Minute damals, Flanke, Horst Rubisch geköpft gegen Bodensky, wurde damals genannt und 1:1. Da bin ich natürlich völlig ausgerastet, ne, und völlig ausgeflippt da. Mit Vatern und dann sind wir halt beide ganz selig, ja, ohne Bier, ohne Bratwurst zum Wagen marschiert und nach Hause gefahren, natürlich mit einem riesen Stau, ne? War ja klar. Das war so mein schönster HSV-Moment, denke ich mal, weil erstes Spiel, erste Emotion. Ich habe das Spiel nochmal gesehen, HSV Werder, viele, viele Jahre später, ich glaube 2011, sag ich mal, oder 12, da hat der HSV in Hamburg irgendwie 2:0 gewonnen. Das war aber für mich nicht so emotional wie damals halt, ne? Da in den 80er, Anfang mit der 80er Jahre, das 1:1 in Bremen. Das war schon so ein Highlight meiner kleinen Fußball-Fan-Karriere vom HSV. Viel Spaß beim Derby. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Und euch beiden vielen Dank für den tollen Podcast, den ihr immer wieder macht. Bis dann, ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Harry, wo liegt nochmal Delmenhorst Ost?
Bis denn.